Naja, man muss ja sehen und darf auch nicht vergessen, dass wir bereits Anfang des Jahrtausends, im Jahr 2000, einen breiten gesellschaftlichen Konsens hatten in Deutschland, getragen von links bis rechts durch die Parteien bis hin in die Energiewirtschaft, dass wir in Deutschland aus der Atomenergie aussteigen. Also das war 11 Jahre vor Fukushima. Und dieser breite Konsens, der hatte mit den entsprechenden gesetzlichen Regelungen Bestand, Substanz, war solide und war gut durchdacht und geplant, hat den Unternehmen auch eine Planungssicherheit gegeben. Leider war es so, dass im Jahr 2010 die schwarz-gelbe Bundesregierung auf die irre Idee gekommen ist, diesen Konsens aufzukündigen und im Sinne der Energiemonopolisten den Ausstieg aus dem Ausstieg, also die Laufzeitverlängerung, durchzudrücken, koste es, was es wolle. Diesen Plänen ist Fukushima in die Quere gekommen. Nicht nur Fukushima, sondern der breite öffentliche Aufschrei in Deutschland. Wir hatten ja bereits ein halbes Jahr vor Fukushima eine enorm große Demonstration in Berlin vom Kanzleramt mit über 100.000 Menschen, die gegen die Laufzeitverlängerung protestiert haben. Aber nach Fukushima im März 2011 waren dann wirklich in Deutschland alle Straßen, alle Plätze voll mit Menschen. Wir hatten über 400.000 Menschen, die an einem Tag demonstriert haben in Deutschland. Und damit war auch der Bundesregierung, auch Angela Merkel, klar, das Thema Atomenergie ist in Deutschland ebenso toxisch wie die atomaren Hinterlassenschaften. Und man muss, wenn man wiedergewählt werden möchte, davon lassen. Und dann wurde dieser zweite Atomausstieg, der zweite, wenn man so will, Atomkonsens in aller Eile durchgedrückt, leider ohne die notwendigen gesetzlichen, ohne die notwendigen juristischen Feinheiten. Und das ist das, was uns jetzt auf die Füße fällt, dieser schnelle, undurchdachte Atomausstieg nach Fukushima, der jetzt dazu führt, dass die Unternehmen Schadensersatzforderungen, Ausgleichsforderungen stellen. Und das wäre alles nicht notwendig gewesen, wäre man beim ursprünglichen Plan geblieben. Also es ist einfach schlechte Politik gewesen, muss man sagen. Schlechtes Handwerk, was die Politikerinnen und Politiker da an den Tag gelegt haben. Manche sagen sogar absichtliche Schlamperei, um sozusagen den Unternehmen diese Hintertür offen zu lassen und ihnen damit den Atomausstieg noch ein kleines bisschen schmackhaft zu machen und zu vergolden, damit sie da diese entsprechenden Entschädigungen bekommen können, die sie im ursprünglichen Atomkonsens in dieser Höhe nie bekommen hätten.
Nun argumentieren ja die Unternehmen so, dass 2011 bei dem erneuten Ausstieg die Zeit zu kurz gewesen wäre, um jetzt Planungssicherheit zu bekommen. Aber das differiert eigentlich nur um ein oder eineinhalb Jahre.
Naja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Sie hatten eigentlich seit dem Jahr 2000 Zeit, um sich auf diese neue Realität einzustellen und hätten dementsprechend überhaupt nicht damit argumentieren können, dass sie eine Planungsproblematik bekommen. Das Problem entstand dadurch, dass sie im Jahr 2010 von der schwarz-gelben Regierung, auch unter Angela Merkel, versprochen bekommen haben, dass es eine Laufzeitverlängerung gibt. Und die dann wieder rückgängig zu machen nach einem halben Jahr, das ist die Krux des Problems. Rein juristisch mag das stimmen, was die Unternehmen da monieren. Aber es ist natürlich, wenn man den Gesamtkontext sieht, eine bodenlose Frechheit, was dort passiert, vor allem was dort mit Steuergeldern passiert.
Nun wird ja momentan die Atomkraft ausgerechnet gegen die erneuerbaren Energien. Man nennt beide umweltfreundlich. Wie sieht es denn mit der Praxis aus? Sie zitieren ja eine Studie von Nature Energy.
Naja, ich bin da relativ entspannt. Ich sehe eigentlich die Debatte, ob erneuerbare Energien oder Atomenergie das Zugpferd der Energiewende sein soll in der Zukunft, in Deutschland als längst abgeschlossen. Das ist eine Debatte, die hatten wir in Deutschland in dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Diese Debatte ist längst abgeschlossen. Keiner in Deutschland redet eigentlich noch über Atomkraftwerke als klimaschonende Energieträger. Von Linkspartei bis CDU, quer durch alle Branchen, quer durch alle Gesellschaftsschichten ist eigentlich allen Leuten klar, dass eine so gefährliche Energieform, eine so gefährliche Industrie wie die Atomenergie nicht dazu dienen kann, unsere Energieprobleme der kommenden Generationen zu lösen, sodass diese Debatte Atomenergie als möglicher Ausweg aus der Klimakrise oder Verhinderung der Klimakatastrophe eigentlich eine Debatte ist, die in Ländern wie Großbritannien oder USA geführt wird, aber nicht hierzulande. Hier sind das wirklich absolute Außenseiterpositionen, wie sie die AfD vertritt, aber kein seriöser Politiker oder Wissenschaftler vertritt eigentlich diese Thesen mehr. Interessanterweise aber gibt es in Großbritannien tatsächlich dieses Argument, man müsste doch jetzt einfach nur 20 bis 30 Atomkraftwerke bauen, dann könnte man den Kohle- und Gas- und Ölverbrauch minimieren. Das ist natürlich eine relativ lächerliche Forderung, wenn man bedenkt, wie problematisch aktuell nach Fukushima der Bau von Atomkraftwerken in Europa ist. Wir sehen das in Flamanville in Frankreich, wir sehen das auch in Olkiluoto in Finnland und wir werden das auch in Hinkley Point in Großbritannien sehen, dass man heutzutage ökonomisch sinnvoll ohnehin nicht, aber auch technisch machbar ein Atomkraftwerk fast nicht mehr bauen kann in Europa. Und dementsprechend ist diese Forderung nach Dutzenden von Atomkraftwerken in kürzester Zeit sicherlich nicht sinnvoll. Aber was die neue Studie der University of Sussex tatsächlich zeigt, ist noch viel interessanter. Die hat nämlich sich angeschaut, wie die tatsächlichen Effekte von Atomenergieförderung und Förderung erneuerbarer Energien in verschiedenen Ländern weltweit auf die CO2-Emissionen sich auswirken. Das heißt, sie hat geguckt, welche Länder in Atomenergie investiert und welche Länder haben in Erneuerbare investiert und hat geguckt, haben diese Investitionen einen nennenswerten, einen messbaren, einen signifikanten Effekt auf die CO2-Emissionen dieses Landes gehabt über einen Zeitraum von 2 Jahrzehnten. Und die Studie kommt zu 3 Ergebnissen. Das erste Ergebnis ist, man sieht einen klaren Effekt, wenn Länder in erneuerbare Energien investieren, dann sinkt die CO2-Emission dieses Landes. Eigentlich würde man meinen, das ist zu erwarten, das ist relativ, dafür braucht man keine groß angelegte Studie, aber das ist zumindest ein Effekt, den man ganz signifikant über diese große Meta-Analyse sieht. Länder, die in Atomenergie investiert haben, in denen sieht man keinen signifikanten Abfall der CO2-Emissionen. Und das wiederum ist sehr interessant, weil es widerlegt das Argument, dass man durch die Atomindustrie CO2 einsparen kann. Das mag in der Theorie so sein. In der Praxis sieht man das allerdings nicht. Und das liegt daran, dass die Atomenergie ja nie gemacht wurde, fossile Brennstoffe zu verdrängen oder um das Klima zu retten, sondern der Grund für die Atomindustrie war immer ein anderer. Das war immer ein ziviles Rückgrat zu bilden für die militärische Atomindustrie oder zumindest die Option zu schaffen für eine militärische Atomindustrie. Und das dritte Resultat dieser Studie, und auch das ist ganz interessant, ist, dass die Investitionen in Atomenergie und die Investitionen in erneuerbare Energie sich gegenseitig ausschließen. Also ein Land kann Atomenergie betreiben, es kann Erneuerbare betreiben, aber es kann nicht beides gleich gut betreiben. Es ist eine Wahl. Entweder das eine oder das andere. Es gibt keine gute Mischung oder Mischbarkeit von Atom- und erneuerbaren Energien. Beiden verdrängen sich sozusagen gegenseitig auf dem Markt. Das sehen wir in vielen Ländern. Länder, die viel Atomenergie haben, die haben einen Überfluss an Strom, sodass erneuerbare Energien dort auf dem Markt gar keine Chance haben, weil sie sozusagen verdrängt werden von den Stromnetzen. Und andersrum ist es bei Erneuerbaren ebenso. Auch die sind schwer steuerbar und verdrängen dann die schlecht flexible Atomenergie wiederum aus den Netzen. Und das ist ein sehr interessanter Effekt, der letztendlich dazu führt, dass man den Ländern sagen muss, ihr habt die Wahl. Entweder ihr investiert in die zukunftsweisenden, sauberen, neuartigen, erneuerbaren Energien oder ihr investiert in die alte Technologie des letzten Jahrhunderts, die gefährlich ist, die mit Uranbergbau und Menschenrechtsverletzungen einhergeht, die zu Atommüll führt und die immer die Gefahr eines Supergaus oder einer Freisetzung von Radioaktivität beinhaltet. Diese Wahl habt ihr. Gemeinsam beides gut zu machen, das sehen wir nicht.
Das richtet sich wahrscheinlich gerade oder im Besonderen an Frankreich und an Großbritannien.
Ja, an viele Länder in Europa. Es gibt ja nicht wenige Länder, die tatsächlich noch mit dem Gedanken spielen, Atomkraftwerke entweder neu zu bauen oder ihre alten auszubauen. Also ich denke da an Ungarn beispielsweise, ich denke da an Weißrussland, an Polen, an die Slowakei. Also da gibt es durchaus gerade die Visegrad-Staaten, die eine enge Beziehung auch zu Russland pflegen, wo Rosatom große Investitionen tätigt, um auch seine zivile Atomwirtschaft aufrechtzuerhalten als Quersubvention für die militärischen Atomprogramme in Russland. Gerade in diesen Staaten ist das an der Tagesordnung das Thema. Wollen wir Atomenergie in Zukunft ausbauen oder investieren wir in Erneuerbaren? Und auf unserer Homepage www.ippnw.de findet man auch zahlreiche Artikel, zum Beispiel zu dem Thema, welche Staaten in Europa gerade an Atomkraftwerken bauen, in welchen Staaten Rosatom gerade Atomenergie fördert und auch die Analyse zwischen militärischer und ziviler Atomenergie, gerade in Großbritannien oder in Frankreich beispielsweise, was für eine große Rolle das da spielt.